D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Judith Ebert.
Herzlich willkommen zu eurer Stunde, was ihr schon immer über Sex wissen wolltet, euch aber nie getraut habt zu fragen. Das könnt ihr in dieser Stunde nachholen. Definitiv. Wir reden heute über den Klassiker. Ist die Größe wirklich entscheidend? Penis versus Vagina. Kommt es für guten Sex wirklich am meisten auf die Größe vom Penis an? Das sagt er dazu, wenn sie ihn fragt.
Ja klar ist die Größe entscheidend. Jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt doch wohl.
Also ich finde schon, dass die Penisgröße entscheidend ist. Zu klein ist Mist. Aber seien wir mal ganz ehrlich, zu groß, also wirklich zu groß, ist ja auch nicht cool. Und ich denke eben irgendwie, dass es ganz wichtig ist zu sagen, dass Männer ja auch noch Finger, Zunge haben, mit denen sie Frauen Vergnügen bereiten. Und das sollen die bitte mal auch nicht vergessen. Da gibt es noch ganz andere Spielarten.
Ein großer Penis macht den Sex in der Regel auf jeden Fall schöner als ein kleiner Penis. Aber das Wichtigste ist für mich der Mann, der am Penis dranhängt.
Wir Frauen sind offenbar nicht ganz so oberflächlich, wie Männer befürchten. Ist das so? Ist die Größe nicht entscheidend für guten Sex? Was denkt ihr? Diskutiert mit. Auf unseren D-Radio-Wissen-Seiten bei Facebook und Google+. Und falls ihr persönliche Fragen stellen wollt, die wir dann gegen Ende von Eine Stunde Liebe von einer Expertin beantworten lassen, dann könnt ihr uns mailen an mail@dradiowissen.de. Ich freue mich auf eure Kommentare, Bekenntnisse und Erkenntnisse und vor allem auf den 11-Zentimeter-Mann. Mit dem rede ich gleich. Wir denken auch nur an die Liebe in Eine Stunde Liebe oder an Sex. Heute Abend mehr an Sex. Wir reden nämlich drüber, ob die Größe wirklich entscheidend ist für guten Sex. Und da hätten wir noch eine, die tatsächlich nichts anderes im Kopf hat. Samantha aus Sex and the City.
Ich bin soweit. Komm, steck ihn rein.
Er ist schon drin.
Eine wirklich bittere Erfahrung für einen Mann, wenn sein bestes Stück nicht groß genug ist. Aber was heißt eigentlich groß genug? Es gibt da unterschiedliche Studien, bei denen Penisse von europäischen Männern gemessen worden sind. Im erregten Zustand, Länge und Durchmesser. Zum Beispiel die vom Institut für Kondomberatung in Singen. Knapp 10.500 Männer aus 25 europäischen Ländern sind dafür vermessen worden. Und dabei ist rausgekommen, Franzosen haben nicht nur die längsten Baguettes, sie haben auch im europäischen Vergleich die längsten und dicksten Penisse. Wir reden hier von 15,48 Zentimetern und von einem Umfang von 13,63 Zentimetern. Wir Deutschen liegen mit 14,61 Zentimetern Länge und 11,8 Zentimetern Umfang knapp über dem europäischen Durchschnitt auf Platz 9. Noch vor uns auf Platz 6 der österreichische Penis. Länge 14,89 cm, Umfang 12,1. Und was macht einer, der 3,89 cm unter dem österreichischen Durchschnitt liegt? Er schreibt ein Buch mit dem Titel 11 cm, ein Mann packt aus und redet anschließend mit uns drüber. Stefan Scheiblecker, Kabarettist und Buchautor aus Österreich am Telefon. Herr Scheiblecker, Sie sind der 11 cm Mann und wir reden heute drüber, ist die Größe wirklich entscheidend für guten Sex? Ist sie's?
Nein. Oft wird viel diskutiert darüber und es gibt keine jetzt Einheitsantwort oder kein richtig oder falsch. Ich denke, eine gewisse Länge ist schon entscheidend. Also wenn man von Mikropenissen oder von krankhaften kleinen Penissen spricht, alles unter 6 cm. Dann natürlich ist ein Problem, aber alles, was im Rahmen liegt, ist eher unbedeutend, um ein schönes Sexleben zu haben.
Warum haben Sie denn dann mit 11 cm, die Sie ja haben, so ein massives Problem gehabt?
Ja, es ist natürlich sehr schwierig zu eruieren, wo liegt tatsächlich der Durchschnitt. Es werden ja sehr, sehr viele Studien verfälscht. Vor 2007 gab es keine Studie, die von wirklichen Ärzten vorgenommen wurde. Da haben die Probanden immer selbst gemessen. Natürlich ist da immer ein Zentimeter dazugekommen. 2007 wurde dann von Ärzten gemessen und tatsächlich war dann die Durchschnittslänge um einen Zentimeter weniger als noch vor ein paar Jahren, wo die Probanden eben selber gemessen haben. Und wenn man sich da so reinsteigert und selbst im Internet recherchiert, so wie ich das gemacht habe, dann ist natürlich immer von ganz, ganz anderen Größen die Rede. Also immer von 20, 22, 23 Zentimetern. Also beginnt wahrscheinlich sowieso erst bei 18 Zentimetern. Und wenn man für das empfänglich ist und wenn man damit ein Problem hat, natürlich, dann saugt man das alles auf. Das habe zumindest ich so gemacht und bin da richtig in Panik verfallen.
Aber Entschuldigung, 20 Zentimeter und mehr, das ist doch Long Don Silver. Das ist doch, sind doch Pornomaße.
Ja, das ist auch das Mitproblem, dass eben durch Pornos und diesen Videos, die man eben zu sehen bekommt, da immer ein völlig falsches Bild vermittelt wird und man eventuell als junger Mann, der gerade dabei ist, seine Sexualität zu entdecken, eben dann ein falsches Bild irgendwie im Kopf hat. Und eben dieser Long Dong Silver war auch bei mir irgendwie ausschlaggebend, dass ich den mal in einem Pornoheft gesehen habe. Und von da an stand meine Welt auf dem Kopf.
Wie definieren Sie denn für sich oder haben Sie für sich damals, als Sie Probleme damit hatten, die perfekte Penislänge definiert? Wo lag die denn in Ihrem Kopf?
Ja, am besten bei 35 Zentimetern. Da war wirklich komplett das falsche Bild, sodass ich mir immer dachte, umso länger, umso besser.
Ihre Freundin wäre tot umgefallen, hätte sie das sehen müssen.
Ja, also die Freundin hat damit überhaupt keine Freude gehabt und die hat mich ja auch immer bestärkt und mir auch mitgeteilt, dass das überhaupt kein Problem ist und dass das alles passt. Aber irgendwie ist eben dann das mit uns nicht wirklich so geworden, hat sich anders entwickelt, sie hat eine neue Liebe gefunden und ich habe da für alles meinen Penis verantwortlich gemacht. Und das hat sich halt so reingebrannt in mein Hirn, dass das fast ein Trauma geworden ist. Ja.
Wie alt waren Sie damals, als ich quasi bei Ihnen angefangen habe, diese Komplexe, nenne ich sie mal, einzuschleichen in Ihr Hirn?
Ja, also mit 13, 14, so beim Fußball war das, wenn man in der Gemeinschaftsdusche so sich das erste Mal gegenseitig betrachtet hatte und bei den anderen Burschen ich mir gedacht habe, das ist alles viel länger und bei mir ist das deswegen der Fehlentwicklung und so. Ja, ganz schlimm wurde es dann eben so mit 17, 18, als ich meine Freundin kennengelernt habe, eben die erste, mit der ich dann länger zusammen war und von da an war das alles ziemlich krampfhaft und da wirklich das große, große Problem gehabt, mich hier nackt zu zeigen, habe das, was man normal den Frauen unterstellt, mit Migräne und etc., das habe ich dann fast schon perfektioniert und meiner Freundin eben vorgespielt, ich wäre nicht in der Lage und nicht in der Stimmung und ganz, ganz schrecklich.
Dann haben Sie ja wirklich einige Experimente an sich selber ausprobiert. Was gab es denn da für sehr schmerzhaftes Zeug, was Sie da mit sich selber veranstaltet haben?
Also, es ist so gut wie alles sehr, sehr schmerzhaft, bis auf die Pillen. Ja. Die Pillen haben aber überhaupt keine Wirkung. Dann gibt es eben diese mechanischen Geräte, wie zum Beispiel diese Pumpen oder Extender und Expander gibt es auch. Bei den Pumpen zwar kurzfristig einen Effekt zu erzielen, ja, das dauert aber 5 Minuten, bis das abschwillt und dann ist das erledigt. Die Geschichte ist nur schmerzhaft teuer, aber im Prinzip auch wirkungslos. Dann diese Extender, die sind so wie kleine Schraubzwingen, sehen die aus. Das ist schon fast wie ein kleiner Fetisch, ja, wenn man Schmerzen haben will. Das befestigt man am Penis und der wird dann gestreckt über die Zeit. Da gibt es verschiedene Massagemethoden, die auch verlängern sollen. Die sollen Haarrisse gebildet werden im Gewebe und durch das irgendwie den Penis verlängern. Ist aber in Wirklichkeit alles Nonsens, also nur eine Geschäftsmacherei und hat überhaupt nichts gebracht, außer dass es wehgetan hat.
Also Sie haben sich selbst Schmerzen zugefügt, hatten keinen Effekt, jedenfalls nicht den Sie gerne haben wollten. Können Sie sich denn heute eigentlich erklären, warum sich Männer eigentlich so dermaßen über die Länge ihres Penis definieren? Über die Dicke reden die irgendwie nicht?
Ja, das Grundproblem ist einfach das Gefühl, irgendwie schlechter zu sein oder vom Sex her nicht die Leistung zu erzielen, die man sich erhofft, die Frau nicht zu befriedigen können. Und da ist eben der Fehlgedanke von den Männern, dass der Länge eben viel zu viel Bedeutung dabei geschenkt wird und viel zu wenig Rücksicht genommen wird auf Liebe und Leidenschaft. Das, was in Wirklichkeit den Sex viel, viel schöner macht, als irgendwelche Zentimeter mehr oder Zentimeter weniger.
Haben Sie sich eigentlich einen Therapeuten gesucht?
Ja, ich habe es ansatzweise versucht, habe das aber damals abbrechen müssen, weil einfach irgendwo das ich war auch beim Urologen das untersuchen lassen, der hat gemeint, das ist alles irgendwo in allerbester Ordnung, es gibt nichts zum Zweifeln daran. Ich habe das aber alles nicht ernst genommen, sondern ich habe immer nur gedacht, mein Problem versteht keiner. Was mir dann wirklich geholfen hat, war die Frau, die ich kennengelernt habe, die auch in dem Buch auch vorkommt, die ich dann richtig lieben gelernt habe, die mich richtig geliebt hat. Von da an hat es ganz, ganz einfach geklappt und meine so großen Probleme waren auf einmal schwupps dahin. Ich habe gesehen, okay, der Sex, das passt, da gibt es keine Vergleiche. Wir lieben uns, so wie wir sind, wir haben schönen Sex, wir haben tollen Sex. Und das hat mich dann so sehr bestätigt, dass das immer mehr in den Hintergrund gerückt ist, diese Problematik. Und das Buch hat dann zusätzlich nochmal geholfen, um das wirklich aufzuarbeiten, ja, um das komplett nüchtern zu betrachten und vielleicht auch mit einem zwinkernden Auge das Buch zu schreiben und vielleicht anderen Männern zu helfen, die in derselben Problematik sind oder vielleicht auch Frauen zu zeigen, welche Probleme auch Männer haben.
Was meinen Sie, ab wann ist die Grenze erreicht, dass man tatsächlich zum Sexualtherapeuten gehen müsste?
Ich würde sagen, wenn es wirklich krankhaft ist, sodass das in Beziehungen zu viel Einfluss nimmt oder in irgendwelche sozialen Strukturen, dass man sich nicht mehr ins Schwimmbad traut oder so, dann würde ich das schon mit Hilfe eines Therapeuten bewältigen, weil man dann vielleicht sehen kann, okay, das sind die Fakten, die medizinischen, ja, und das kann schon helfen, das frühzeitig zu behandeln. Wenn ich mir mal denke, ja, okay, er ist ein bisschen zu klein, probieren wir es mit einer Pumpe oder so, das macht wahrscheinlich jeder durch, man erforscht ja auch seinen eigenen Körper und das würde ich nicht als krankhaft bezeichnen.
Wann haben Sie denn eigentlich damals gesagt, so, es reicht jetzt, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr, mich permanent mit der Länge meines Penis zu befassen?
Das war kurz vor einer Operation, also es gibt ja Verlängerungsoperationen, Penisverlängerungsoperationen, die aber natürlich nur minimal da weiterhelfen. Da werden diese Haltebänder durchtrennt, damit der Penis etwas mehr aus dem Körper rutscht. Ja, also die Peniswurzel rutscht dann nach vor. Ist aber sehr, sehr mit großen Komplikationen kann es verbunden sein, weil man dann Erektionsprobleme bekommen kann, damit dass das alles nicht mehr so hält, wie es soll. Und ich war dann in Deutschland in einer Klinik und als ich da in dieser Klinik saß, da wurde mir eigentlich so richtig bewusst, du bist gerade dabei, eine Menge Geld zu verschwenden, dein ganzes Leben ist wahrscheinlich dann verändert und im Endeffekt sitzt das Problem ja im Kopf, also kannst du es nicht behandeln, weil ich wäre mit 15 cm oder mit 16 genauso unglücklich gewesen wie mit den 11. Und das ist mir da irgendwie alles so bewusst geworden und ich bin als Mensch was wert und nicht nur als jetzt im Penislänge oder als Maßeinheit.
Sind Sie eigentlich heute fein mit Ihrer Penislänge, so richtig glücklich?
Ja, ich denke jetzt gar nicht mehr darüber nach, das muss ich schon sagen. Ich habe jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr gemessen. Das letzte Mal, als ich eben das Buch verfasst habe, habe ich eine Messung vorgenommen. Und haben wir dann auch geschworen, ich will nie wieder messen. Erstens sind es die kleinen Dinge, die die Welt verändern. Ja. Und wird das nicht alles so sein, dann würde es das Buch nicht geben. Wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Und ich bin eigentlich im Einklang mit mir selbst. Bin zufrieden, so wie alles ist. Und aber, wie gesagt, eine liebe Partnerin, wir haben super Sex und da gibt es gar kein Problem. Also bin sehr zufrieden.
Gut, Sie sind damit ja, jetzt befreit.
Ja, war sehr schön, war das. Danke. War
ich fand es auch sehr schön. Danke dafür und alles Gute weiterhin.
Ja, danke schön, danke. Wiederhören, ciao.
Stefan Scheiblecker, Kabarettist und Buchautor aus Österreich. Er hat das Buch geschrieben, 11 Zentimeter, ein Mann packt aus. Und in der Zwischenzeit ist er der Meinung, nein, die Größe ist nicht entscheidend. Denkt ihr das auch? Ist die Größe wirklich nicht entscheidend? Oder sagt ihr, der muss das ja sagen bei 11 Zentimetern? Eure Meinung postet ihr über unsere D-Radio-Wissen-Seiten bei Facebook und Google+. Heute fragen wir uns, ist die Größe wirklich entscheidend? Penis versus Vagina. Der größte Horror für den Mann, ein kleiner Penis. Aber wie sehen das eigentlich die Männer bei uns Frauen? Ist die Größe der Scheide entscheidend für guten oder schlechten Sex? Was denkt er denn über sie untenrum?
Ich hatte da schon mal, dass eine Frau eine sehr große Vagina hatte. Und weil das für mich unbekannt war, habe ich mich gewundert in dem Moment. Habe mich ein bisschen verloren gefühlt. Also, was aber nicht an mir lag, natürlich.
Naja, also mal ganz ehrlich, so wirklich Gedanken habe ich mir über das Thema noch nicht gemacht. Weil das war mir bislang auch irgendwie egal. Die Frage ist doch, wie wird's wirklich guter Sex? Und ehrlich gesagt, glaube ich, der wird nur dann gut, wenn sich zwei Menschen wirklich lieben und auch aufeinander eingehen.
Im Endeffekt ist es ja schon schöner, wenn die irgendwie klein ist oder wenn die ein bisschen eng ist, weil ja, das mehr reibt und dass es dann irgendwie geiler ist.
Also Männer machen sich keine Gedanken darüber, wie die Scheide der Frau beschaffen sein soll, aber bitte auf keinen Fall ein Scheunentor. Knickknack. Mann macht sich also doch einen Kopf. Frau in der Zwischenzeit auch. Intimrasur und Pornoflut im Netz. Freihaus sei Dank. Wo vor ein paar Jahren noch Haare waren, sehen wir jetzt unsere Genitalien jeden Tag mehr oder weniger nackt, je nach Geschmack. Das scheint vor allem für Frauen unter 30 Jahren ein echtes Problem zu sein. Die haben ein bestimmtes Schönheitsideal im Kopf.
Das muss aussehen wie dieses berühmte Brötchen.
Sprich, keine inneren Schamlippen, die sollen weg. Die Intimchirurgie macht's möglich und boomt seit ein paar Jahren. Aber hat wirklich nur die böse Pornoindustrie Schuld? Die gibt's ja auch nicht erst seit gestern. Woher kommt der Trend zur Intimchirurgie bei Frauen? Wer setzt denn bitte schön die Norm und sagt uns, wie wir da unten auszusehen haben? Thilo Jahn hat versucht, Antworten zu finden.
Ist es eine neue Schönheitsnorm?
Diese schön geschlossenen Scheiden.
Bei den unter 30-Jährigen.
Juveniler Look.
Das muss aussehen wie dieses berühmte Brötchen.
Man kann da einen Menschen so operieren, dass es dann völlig kaputt ist.
Und schon am Herzen erkannt, damit kann ich Geld verdienen.
Ich würde es auf jeden Fall wieder machen.
Und schon geht es los. Das muss aussehen wie dieses berühmte Brötchen.
Die Frau soll im Schritt jetzt aussehen wie ein Brötchen.
Das Schönheitsideal ist, ich würde sagen, vom Äußeren her so ein Brötchenideal oder so ein Muschelideal. Das heißt, die äußeren Schamlippen sind geschlossen und es blickt sozusagen nichts durch.
Lässt Anna-Katharina Mesmer durchblicken, Soziologin an der Uni München, die über Intimchirurgie promoviert. Dass das Skalpell vermehrt in den Intimbereich der Frau wandert, hat für sie mit der Rasur zu tun.
Im Moment, wo sich Frauen rasieren, beschäftigen sie sich mit ihren Genitalien, gucken auch genauer hin, setzen sich damit auseinander. Das wird auch alles irgendwie sichtbarer. Und wenn das dann halt stattfindet in so einem Kontext, in dem Menschen sich sowieso daran gewöhnt haben, dass man prinzipiell alles verbessern kann und dass alles, was natürlich gegeben ist, auch nicht so bleiben muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man sich auch in dem Bereich optimieren möchte.
Nur um sich zu optimieren, benötigt man ja auch erstmal die Vorstellung, unnormal zu sein.
Die Frauen, die diese Operation nachfragen, haben ein bestimmtes Bild im Kopf, wie das da unten aussehen soll, und glauben, dass das die Norm sei.
Ada Borkenhagen versucht das Problem ebenfalls zu verstehen. Sie ist Psychologin an der Universität Leipzig und betreut seit einem Jahr die Deutsche Gesellschaft für ästhetische und rekonstruktive Intimchirurgie. Eine von vielen Gesellschaften, die sich momentan um Aufklärung bemühen. Doch solange man nur vermutet und nichts Genaues weiß, bleibt die Patientenaussage das Einzige, worauf man etwas geben kann.
Wenn man sich eben Pornos anschaut, da haben halt viele diese schön geschlossenen Scheiden, die eben in der Realität nicht immer so vertreten sind. Und das war bei mir eben der Auslöser, dass ich dann mit 20 entschieden habe, dass ich das definitiv ändern möchte.
Der erste Schuldige am Schamlippentrend scheint also gefunden, die Pornoindustrie. Schließlich ist das Bild, das hier gezeichnet wird, ziemlich glatt und eindeutig.
Die ästhetischen Pornofritzen, die sagen dann, nee, da sieht das nicht gut aus. Mach es mal weg oder ändere es mal.
Jürgen Kliepe ist Chefredakteur der St. Pauli Nachrichten, einem FSK 16 Magazin mit ziemlich viel nackter Haut. Er kennt die Branche und weiß, welche Richtlinien die Grafiker solcher Hefte bekommen, um mit Photoshop Überschüssiges zwischen den Beinen zu entfernen.
Ja, man verändert es, weil die Leute in den Redaktionen, die auch Pornos machen und die das ganz derbe machen, sagen, oh, das sieht aber ein bisschen sehr grob aus und lass uns das mal ein bisschen wegmachen. Das ist ein Trend, da ist überhaupt nicht dran zu wackeln an der Geschichte bei den Pornofritzen.
Die Brötchennorm entsteht also künstlich am Rechner. In ein paar Schritten wird mit Retuschierpinsel und Zauberstab die ideale Vagina gezeichnet. Fake. Doch die böse Pornoindustrie als alleinigen Initialzünder zu sehen, das wäre etwas zu kurz gedacht, weil
gesamtgesellschaftlich an verschiedenen Punkten immer wieder das gleiche Bild entsteht. Oder wenn man sich eine Barbie-Puppe anguckt oder so. Also das ist immer komplett nichts. Da kennzeichnet sich wenigstens so ein bisschen was ab, aber bei Frauen ist halt immer so ein Nichts.
In der US-Serie Californication werden Scheiden-OPs als völlig normal dargestellt. Werbeplakate in der Hamburger U-Bahn versprechen schnelle Hilfe, wenn man zu viel im Schritt besitzt. Bei all dem entsteht der Eindruck, dass dieses Schönheitsideal etwas pädophil ist.
Mit der Verkindlichung, ja, das kann bei einigen Individuen eine Rolle spielen. Ich wäre vorsichtig damit, sozusagen die Intimrasur nun gleich nur in diese Pädophilie-Ecke zu stellen, sondern ich glaube, da muss man das Individuum konkret angucken und fragen, welche Motive stecken dahinter.
Vielleicht muss man das Ganze aber auch etwas unaufgeregter sehen. Immerhin steckt in dem Trend Emanzipationspotenzial.
Wir können das nicht nur einseitig sehen. Also wir können diese Frauen nicht immer nur als unterworfene Opfer des Systems sehen, sondern das hat natürlich auch so einen Selbstermächtigungsmoment. Klar, oder kann das halt haben.
Das kann man einmal als eine triviale Weiterentwicklung sehen. Zum anderen ist es natürlich insofern ein bisschen besorgniserregend, als dass jetzt ein weiterer weiblicher Körperteil sozusagen einer Schönheitsnorm unterliegt und das natürlich auch für Frauen bedeuten kann, dass sie darunter leiden, wenn sie sozusagen von dieser Schönheitsnorm abweichen. Und da Schönheitsnormen für Frauen noch etwas stärker bindend sind als für Männer, ist, glaube ich, sozusagen das Leidenspotenzial damit gestiegen.
Deshalb fordern Psychologen und Soziologen, die jeweiligen Leidensgeschichten ernst zu nehmen. Schließlich verhindert eine pauschale Verurteilung von Intimoperationen keine weiteren Eingriffe, sondern eher den reflektierten Umgang damit.
Das ist ein Modetrend, wie jeder Modetrend auch, der wahrscheinlich auch wieder vorübergeht. Es könnte sozusagen sehr gut sein, dass vielleicht in 30, 40 Jahren ganz besonders lange innere Schamlippen schick sind. Im Moment haben wir die gegenteilige Entwicklung. Ist es eine neue Schönheitsnorm?
Diese schön geschlossenen Scheiden.
Bei den unter 30-Jährigen.
Juveniler Look.
Das muss aussehen wie dieses berühmte Brötchen.
Man kann da einen Menschen so operieren, dass es dann völlig kaputt ist.
Und schon haben Ärzte erkannt, damit kann ich Geld verdienen.
Ich würde es auf jeden Fall wieder machen.
Und schon geht es los.
Also, die Scham als zweites Gesicht der Frau zum juvenilen Look obenrum, kommt also seit einiger Zeit auch noch der juvenile Look untenrum. Die äußeren Schamlippen mit Eigenfett vergrößern, um die inneren zu verdecken. Die Vagina straffen oder verengen. Den Venushügel verkleinern. Es gibt jede Menge Intimoperationen, die Frau an ihrer Scheide machen lassen kann. Aber muss das sein? Und vor allem bringt die perfekt aussehende Scheide auch den perfekten Genuss beim Sex? Ich spreche dazu mit Professor Dr. Maria Deutinger, Fachärztin für plastische Chirurgie aus Wien und Expertin für Schamlippenkorrekturen. Frau Professor Dr. Deutinger, welchen Frauen würden Sie denn raten, sich operieren zu lassen? Welche Indikation muss gegeben sein?
Es gibt Leute, die durch eine sehr wirklich groß ausgebildete kleine Schamlippe beeinträchtigt sind bei sportlichen Aktivitäten, bei Tragen engerer Kleidung. Da ist es sicher nachvollziehbar, dass man hier eine Verkleinerung der Schamlippen durchführt. Das ist aber wesentlich seltener der Fall als Schamlippen heutzutage korrigiert werden.
Das heißt also, bei Intimoperationen handelt es sich zu einem Großteil um reine Schönheitsoperationen. Und die sind bei uns in Deutschland ja gesetzlich so gut wie gar nicht geregelt. Sprich, wenn ich also als Zahnarzt mehr Bock habe auf eine Schamlippenkorrektur als auf eine Zahnkorrektur, dann kann ich das im Moment auch noch einfach so machen. Da sind Sie in Österreich ja schon um einiges weiter.
Wir haben in Wien ein Leitlinien festgelegt zu diesem Thema der Genitalchirurgie. Und um diese Leitlinien festzulegen, da haben die Fachgesellschaften der plastischen Chirurgie, der Gynäkologie und die Vereinigung der Psychologen mitgewirkt. Es gibt ein Konsensuspapier dazu und es ist uns ganz, ganz wichtig, dass man, wenn jemand sich so einer Operation unterziehen möchte, dass gewisse Dinge eingehalten werden, bevor es zu einer Operation kommt. Das ist ganz konkret eine gynäkologische Untersuchung, ein psychologisches Gutachten. Diese zwei Dinge sind gefordert.
Wie beraten Sie eigentlich Frauen, die zu Ihnen kommen und ihre Scheide operieren lassen wollen, konkret?
Also ich würde jemanden, der ein Problem hat in diesem Bereich, raten, zu jemandem hinzugehen, sich beraten zu lassen, mit dem Anliegen hinzugehen, eventuell auch zu ein, zwei anderen Personen, die chirurgisch versiert sind, sich da beraten zu lassen und nicht leichtfertig in irgendwelchen Werbegags da aufzusitzen und zu sagen, ja, der sagt das und das kann ich dann alles haben, das ist auch etwas, was ich mir wünsche und ich lasse mich schon operieren. Operiert ist schnell, aber wenn es dann zu irgendwelchen Problemen nachher kommt, das kann sein, dass man das nicht mehr los wird. Ich würde jemanden, der ein Problem hat in diesem Bereich, raten, zu jemandem hinzugehen, sich beraten zu lassen, mit dem Anliegen hinzugehen, eventuell auch zu ein, zwei anderen Personen, die chirurgisch versiert sind, sich da beraten zu lassen und nicht leichtfertig in irgendwelchen Werbegags da aufzusitzen und zu sagen, ja, der sagt das und das kann ich dann alles haben, das ist auch etwas, was ich mir wünsche und ich lasse mich schon operieren. Operiert ist schnell, aber wenn es dann zu irgendwelchen Problemen nachher kommt, das kann sein, dass man das nicht mehr los wird.
Welche Risiken gibt es bei Genitaloperationen?
Also ich habe selber schon, erinnere mich gut an eine Frau, die gekommen ist, wo eben die kleinen Schamlippen verkleinert worden sind, wo das viel zu radikal operiert worden ist, also wo fast nichts mehr übergeblieben ist und durch eine Narbe sich sogar die Harnöffnung verzogen hat, also ein Narbenzug zur Harnröhre war. Und diese Frau hatte Schwierigkeiten beim Urinieren und der Harnstrahl war nicht mehr gerade. Das sind Dinge, die dann auch von urologischer Seite oder was auch immer nicht mehr korrigiert werden können.
Also ich habe letztens in der U-Bahn gesessen und guckte auf ein Plakat und auf dem steht, wenn Sie als Frau ein Problem im Schritt haben, kommen Sie zu uns, wir lösen jedes Ihrer Probleme. Und danach haben wir dann alle ein ganz neues Selbstbewusstsein und ein total erfülltes Sexualleben. Welche dieser Versprechungen können Genitaloperationen Ihrer Meinung nach denn überhaupt halten?
Schauen Sie, alle diese Dinge dienen dazu, diese Art der Operationen zu bewerben und sind weit ab von dem, dass man, dass Frauen, die ein minderes Selbstwertgefühl haben, ihnen ein gewisses Selbstwertgefühl zurückgeben. Um das aufzubessern, muss man irgendwo anders ansetzen und nicht glauben, dass man das durch eine Operation gewinnen kann.
Also, Frau Professor Deutinger, Sie sehen mich extrem überrascht. Sie stehen offenbar Ihrem Betätigungsfeld extrem kritisch gegenüber. Ganz davon ab, es gibt 7.000 Intimoperationen im Moment in Deutschland durchschnittlich und bei allein 5.400 davon lassen sich Frauen die inneren Schamlippen verkleinern. Das sind Zahlen der Gesellschaft für ästhetische Chirurgie in Deutschland. Die Tendenz ist übrigens steigend. Halten Sie diesen Trend eigentlich für einen gefährlichen Trend?
Ich halte es für einen nicht notwendigen Trend. Ich denke, wir Frauen sollten ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln und nicht irgendwelchen Werbedingen aufsitzen, dass man sagt, na das ist oder eine Modetrend in diesem Bereich für uns kreieren lassen von irgendjemandem, weil vielleicht auch Geld dahinter ist. Ich würde einfach jede Frau davor warnen oder sie einmal bitten, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Warum sollten in der heutigen Zeit so und so viele Korrekturen in dem Bereich notwendig sein, was vor 20 Jahren noch nicht notwendig war? Es hat sich auch rein anatomisch da nichts geändert. Ich denke, dass Frauen oft auch, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, hier einfach Opfer werden von Modetrends.
Professor Dr. Maria Deutinger, Fachärztin für plastische Chirurgie aus Wien und Expertin für Schamlippenkorrekturen. Frauen- und Modetrends, ja, da fallen wir ja tatsächlich ganz gerne mal drauf rein. Nur müssen wir uns deswegen gleich eine Art Scheidenmode aufzwängen lassen? Wie seht ihr das? Ist die Größe bzw. die perfekte Beschaffenheit von Penis oder Scheide grundlegend für guten Sex? Eure Meinung könnt ihr abgeben auf unseren D-Radio-Wissen-Seiten bei Facebook und Google+. Und Fragen zum Thema könnt ihr natürlich auch gerne weiterstellen. mail@dradiowissen.de ist da die Adresse. Und ich sammle eure Fragen und gebe die dann gleich weiter an die Berliner Sexualtherapeutin Ada Borkenhagen. Die beantwortet eure Fragen dann hier gleich auf D-Radio-Wissen. D-Radio-Wissen hier, euer Start in den Freitagabend.
Ich schwör's dir, Carrie, er war wie eine Mauer aus Fleisch, die auf mich zukam. Ich wollte nicht mal mit dem Mund in seiner Nähe sein, ich hätte mir den Kiefer ausgerenkt.
Ein absoluter Traum für Männer, dass die Damenwelt so über das eigene Gemächt redet, wie Samantha und Carrie in Sex and the City. Aber ist die Größe wirklich entscheidend? Darüber reden wir diese Stunde hier in D-Radio-Wissen über unsere Facebook- und Google-Plus-Seiten oder aber auch per Mail. Da schreibt ihr an mail@dradiowissen.de und anonym hat geschrieben, Größe, wer redet denn über Größe? Die Technik macht's. Kleiner Scherz. Und Marc aus Bremen hat geschrieben, ich dachte eigentlich, die Größe wäre schon längst kein Thema mehr. Wir Männer haben uns damit ja lange genug gequält. Jetzt fangen also auch die Ladies an. Was für ein Scheiß. Lasst das. Wir Männer und Frauen machen uns also Gedanken um unser Genital und heute Abend fragen wir uns, ist am Ende die Größe entscheidend für guten Sex oder sind es vielleicht doch andere Sachen? Ihr habt jedenfalls jede Menge Fragen geschickt und die versucht euch jetzt Dr. Ada Borkenhagen zu beantworten. Sie ist Medizinpsychologin an der Uni Leipzig und arbeitet auch als Sexualtherapeutin, Expertin quasi, für genau eure Fragen. Hallo Frau Dr. Borkenhagen.
Hallo.
Frau Dr. Borkenhagen, bevor wir uns um die Fragen unserer D-Radio-Wissenhörer kümmern, der Wunsch nach perfekt aussehenden Genitalien, woher kommt denn der? Aus uns selbst oder sind wir da gesellschaftlich fremdgesteuert?
Wir sind da natürlich in gewisser Weise fremdgesteuert. Alle Schönheitsideale, die Menschen sozusagen an sich anlegen, sind weitgehend kulturell bedingt. Also es gibt natürlich so bestimmte Essentials, dass wir etwas Symmetrisches als schön empfinden, dass wir sozusagen auch bestimmte Proportionen als schön empfinden. Aber neben dieser biologischen Konstante sind Schönheitsideale immer eher kulturell bestimmt.
Das Schönheitsideal gemacht von Medien ist ja nichts Neues. Blöd ist nur, wenn es dann plötzlich im eigenen Bett auftaucht. Kommen wir also mal von der Theorie zur Praxis, zu euren Fragen. Maria Kaiser, 21 Jahre alt, kommt aus Wiesbaden und sie hat uns unter mail@dradiowissen.de gemailt. Ihr Freund möchte sie nicht oral befriedigen, weil ihn ihre großen inneren Schamlippen abstoßen. Jetzt ist sie natürlich total verunsichert und fragt sich, denken eigentlich alle Männer so oder ist ihr Freund nur ein Einzelfall?
Also ich glaube, dass es da schon um die Art der Beziehung geht und dass da etwas schwierig ist. Also zum einen ist ja die Frage, geht es da nur um diese eine Sexpraktik, die vielleicht nicht gemocht wird von einem der Partner? Und das andere, also ich glaube, es ist ein sehr schlechter Ausgangspunkt, sich wegen eines Mannes, eines konkreten Partners operieren zu lassen. Das ist allgemein auch eher ein Ausschlussgrund. Also sofern die Patientin eigentlich nicht selber davon überzeugt ist, würde ich ihr eher raten, den Mann zu wechseln und nicht sozusagen sich da rumschneiden zu lassen.
Anonym hat gemailt an dradiowissen.de. Sie hat zu lange innere Schamlippen. Die stören sie total beim Sex. Sie muss die Schamlippen ganz weit auseinanderhalten, damit der Partner überhaupt eindringen kann. Sie hat jetzt ein bisschen Angst, mit ihrem neuen Freund zu schlafen. Der haut doch ab, wenn er das sieht. Heul. Und ein anderer kommt danach dann eh nicht mehr in Frage, weil sie sich so schämt, schreibt sie. Was sagen Sie, wie kann sie ihr Körpergefühl wieder aufbauen?
Ja, dass sie vielleicht selber da mal sich das anschaut. Vielleicht auch mal sozusagen unter einer bestimmten Website. Ich glaube, die heißt clitoris.com. Kann man sich verschiedene Ausprägungen und Formen von weiblichen Vulven angucken. Und ich glaube, das kann einem ganz gut helfen, dass man mal so einen Vergleichsmaßstab bekommt. Vielleicht auch nochmal zu einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin ihres Vertrauens gehen und dieses Problem so vorlegen. Weil ich denke, diese Kollegen haben am meisten nackte Frauen gesehen und können ihr ganz gut auch sagen und versichern, ob sie sozusagen im Normbereich liegt. Und ganz häufig hilft auch eine solche Versicherung durch einen Arzt, dass da alles schon in Ordnung ist.
Olaf Ringblum aus Kühlungsborn hat uns gemeldet. Er ist Hockeyspieler, 14 Jahre alt und guckt ab und zu mal beim Duschen nach rechts und nach links und stellt bei seinen Teamkollegen fest, die haben alle einen größeren Penis als er. Denkt er. Was denken Sie, Frau Dr. Borkenhagen, wie sehr prägt so ein Eindruck einen jungen Menschen nachhaltig?
Das kann ihn prägen, aber das hat viel damit zu tun, wie er damit umgeht. Zunächst einmal zu den Fakten. Also gerade das männliche Glied ist sehr, sehr variabel und kann sozusagen im erregierten Zustand ja sehr viel größer sein als sozusagen im Normalzustand, im nicht erregten Zustand. Von daher sagt das erstmal sehr wenig überhaupt aus. Das andere ist, es ist natürlich so ein bisschen ein Mythos, dass Frauen nur auf große Penisse stehen, sondern das hat wahrscheinlich eher viel mehr damit zu tun, dass er eine Partnerin finden muss, die auch körperlich zu ihm passt. Wir entsprechen immer irgendeiner Norm nicht und deswegen läuft nicht jeder zu einem Schönheitschirurgen oder lässt sich sozusagen sehr schmerzhafte und risikoreiche Eingriffe machen.
Dr. Anna Borkenhagen, Medizinpsychologin an der Uni Leipzig und Sexualtherapeutin. Sie beantwortet eure Fragen rund um Größe von Penis und Scheide. Was ist normal und ab wann macht dann vielleicht doch eine Operation Sinn? Wir machen gleich weiter mit euren Fragen. Deswegen schickt uns auch ruhig weiter welche an mail@dradiowissen.de. Eine Stunde Liebe, eure Stunde, in der ihr euch geistig mit der Liebe auseinandersetzt, bevor ihr dann heute Abend auf der Piste alles praktisch umsetzt. Vorher klären wir aber noch ein paar offene Fragen. Dr. Ada Borkenhagen macht das. Medizinpsychologin ist sie an der Uni Leipzig und Sexualtherapeutin. Sie beantwortet euch heute alle konkreten Fragen rund um die Größe von Penis und Scheide. Und eben ist ja ganz oft gefallen, dass es eine bestimmte Norm für Geschlechtsteile gibt. Eine Norm für einen Penis, eine Norm für eine perfekte Scheide. Frau Dr. Borkenhagen, wer macht denn diese Norm? Die Pornoindustrie? Sind es die Medien?
Ja, ich würde schon sagen, das kommt sozusagen durch das Anschauungsmaterial, was die Medien liefern. Und vielleicht ist es auch eine Art zu sagen körperliche, physiologische Norm. Also vielleicht ein, das sozusagen für die Mehrzahl der weiblichen Bevölkerung gilt. Das wissen wir aber nicht. Wir haben nämlich keine genauen Angaben darüber, wie das
normale Genital einer Frau aussieht, wie die Normalmaße dort sind. Das ist ein großer Unterschied zum männlichen Genital. Da haben wir schon seit dem frühen 19. Jahrhundert sehr genaue Maße, zunächst über die Heeresforschung bzw. einfach über die Heeresmedizin. Da sind die männlichen Genitalien immer auch genau vermessen worden. Man wusste sozusagen, was die Norm ist. Später dann durch die Kondomhersteller, das können Sie sozusagen ganz genau abrufen, wie das normal Glied eines Mannes beschaffen sein muss. Aber genau solche Vermessungen des weiblichen Genitals haben wir bisher nicht. Wir haben eine größere Untersuchung an 50 Frauen. Das ist eine Untersuchung von Lloyd aus Großbritannien und anderen. Aber Sie sehen schon, 50 Frauen ist sozusagen nicht repräsentativ. Nee.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass Frauen, sobald es anfängt, ein bisschen dogmatisch zu werden, wie eine Scheide aussehen könnte oder auszusehen hat, dass Frauen sich dann gerne auch mal selbst Druck machen. Wie kommt Frau aus dieser Falle wieder raus, einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen zu wollen?
Ein Schönheitsideal ist ein Modeideal und das kann sich auch ein Stück weit wieder ändern. Also, es könnte sehr gut sein, dass im Moment das Ideal von sehr kurzen, innenliegenden inneren Schamlippen sich ändert und plötzlich mal sehr ausladende und große innere Schamlippen schick und modern werden. Und dann ist es natürlich schwierig, die wieder anzukleben. Das funktioniert nämlich medizinisch nicht oder ist dann sehr, sehr aufwendig. Also von daher glaube ich, ist es ein wichtiger Punkt, sich mit diesen Idealen mal auseinanderzusetzen und sich nochmal sehr deutlich zu machen, dass fast alle weiblichen Körperideale ein Stück weit auch Schwankungen unterliegen und die Frage immer ist, ob man sich für ein solches zeitbedingtes Modeideal unter das Messer legt.
Jetzt haben wir ja schon drüber geredet, wie sehr ein Mann unter seinem zu kleinen Penis leiden kann. Aber jetzt gibt es ja sicher auch den umgekehrten Fall. Wie sehr leidet denn ein Mann unter seinem zu großen Penis?
Ja, in Bezug auf Liebe und Sexualität und Partnerschaft muss man jemanden finden, der einen so mag, wie man ist. Ich kenne nicht wenige Frauen, die sich vor sehr großen Penissen fürchten. Das heißt nicht, dass ich damit sagen will, man kann oder darf körperlich an sich nichts ändern, aber wenn man sozusagen generell da ein Problem hat, dann wird auch der verkleinerte Penis nicht dazu führen, dass dieser Mann die Befürchtung los wird, dass Frauen ihn vielleicht ablehnen.
Ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Man muss jemanden finden, der einen so mag, wie man ist. Und offensichtlich muss man versuchen, sich auch selber so zu akzeptieren, wie man ist.
Ja, also in gewissen Grenzen. Natürlich, also ich möchte nicht das Wort reden und jemanden sagen, ja, sie müssen mit einem starken Makel leben und das kann man nur psychisch hinkriegen, sondern ich denke, da sind heute die technischen Möglichkeiten fortgeschritten und sofern die Risiken vertretbar sind und es wirklich einen objektiven Mangel gibt oder einen Makel gibt, der auch von einem Dritten, nämlich einem Facharzt, nachvollzogen werden kann, würde ich nicht unbedingt sagen, dass ich gegen eine Operation oder einen Eingriff wäre, aber generell muss an erster Stelle erstmal stehen, dass man versuchen muss, sich zu akzeptieren und man wird immer mit bestimmten Schwächen und Mängeln an sich umgehen müssen.
Noch besseres Schlusswort. Danke, Dr. Ada Borkenhagen. Tschüss.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch.
Dr. Ada Borkenhagen, Medizinpsychologin an der Uni Leipzig und Sexualtherapeutin. Sie hat versucht, mit euch Antworten zu finden auf die Frage, ist die Größe wirklich entscheidend? Penis versus Vagina. Und wir halten fest für heute, es ist wie so häufig keine finale Antwort zu finden. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Und deswegen diskutiert gerne noch weiter bei uns im Netz, bei uns auf unserer Facebook-Seite oder auch auf unserer Google-Plus-Seite. Das war's für diese Woche. Nächstes Mal kümmert sich mein Kollege Till Opitz um Asexualität, um Menschen, die freiwillig ohne Sex leben. Das, wie gesagt, nächste Woche in eine Stunde Liebe. Mein Name ist Judith Ebert. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbar partyesken Abend. Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.